Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Anlass dieses Podcasts ist ein Artikel von Wolfgang Janisch aus der SZ vom 22. August 2025. Titel und Untertitel lauten Kontrolle ist besser. Das Ende der absoluten Macht der Intendanten. Das Bundesverfassungsgericht billigt den RBB-Staatsvertrag. Hier der Artikel in Auszügen. Der Name Patricia Schlesinger kommt in dem immerhin 38-Seiten-Beschluss gar nicht vor. Aber natürlich ist jedem klar, wer und was gemeint ist, wenn das Bundesverfassungsgericht vom Nutzen einer gegenseitigen Kontrolle spricht, die der neue Staatsvertrag über den Rundfunk Berlin-Brandenburg, kurz RBB, künftig gewährleisten soll und davon das Risiko von möglichen Compliance-Verstößen zu verringern. Die beiden Länder hatten nach dem Rücktritt der damaligen RBB-Intendantin, ausgelöst durch eine beispiellose Affäre um Boni-Sonderzulagen, eine finanziell ausufernde Bauprojektierung und luxuriös renovierte Räume, Vorkehrungen für ein Ende der Intendantenherrlichkeit getroffen. Und das Bundesverfassungsgericht hat dies nun sehr unmissverständlich gebilligt. Das klare Karlsruher Ja zu den Reformen, die neben der Führungsebene auch die Regionalisierung des Senders betreffen, ist bemerkenswert. Geklagt hatte der RBB. Er sah durch die teils sehr engen Vorgaben seine von der Rundfunkfreiheit geschützte Programm- und Organisationshoheit verletzt. Vermutlich hat der RBB gehofft, das Bundesverfassungsgericht werde sich, wie fast immer, auf die Seite des öffentlichen Rundfunks schlagen. Doch dieses Mal trug die Hoffnung für den RBB, war in Karlsruhe nichts zu gewinnen. Als direkte Konsequenz aus der Causa Schlesinger hatte der Staatsvertrag eine Haftungsvorschrift dekretiert, wonach Intendant oder Intendantin für schuldhafte Pflichtverletzungen persönlich einstehen muss, bis zur Höhe eines Jahresgehalts. Auch dagegen hatte sich der RBB gewandt, erntete aber Unverständnis. Dass der Sender, der von solchen Zahlungen ja profitieren würde, durch eine Intendantenhaftung in seinen Rechten verletzt sein soll, hielt das Gericht für abwegig. In diesem Punkt sei die Klage nicht einmal zulässig. Ausführlich befasste sich der erste Senat des Gerichts mit der neuen Führungsstruktur, die tatsächlich eine Neuerung in der sonst eher monarchisch geprägten öffentlich-rechtlichen Welt ist. Die Macht des Intendanten oder, hier ganz wichtig, der Intendantin wird im RBB künftig eingehegt durch ein Direktorium. In Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung muss sich die Intendanz also mit zwei Mitentscheidern abstimmen, etwa bei der Programmstrategie, in Personalfragen oder auch bei wirtschaftlich relevanten Entscheidungen. Sie behält ein Vetorecht, aber muss erst einmal den Konsens suchen. Zwar wiederholt das Gericht hier seine bekannten Prinzipien, wonach Rundfunkanstalten frei von politischem Einfluss bleiben müssen. Der Gesetzgeber ist nicht berechtigt, durch Organisationsänderungen das Verhalten oder die Amtsführung von Personen verdeckt zu sanktionieren und sich insbesondere missliebiger Personen zu entledigen, heißt es in dem Beschluss. Einer Intendantin darf also kein Politkommissar an die Seite gestellt werden. Bei der Einführung eines Direktoriums gehe es aber einzig um eine Teilung von Zuständigkeiten und ja, um Kontrolle. Eine solche Kontrolle ist tauglicher Aspekt der Gestaltung der Binnenorganisation der Geschäftsleitung einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt und fördert die Funktionsfähigkeit der Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsleitungsfunktion. Formuliert das Gericht ein wenig umständlich. Heißt, es nützt am Ende dem Sender, wenn die Oberen sich gegenseitig auf die Finger schauen. Der Gesetzgeber, so lautet der Subtext, muss Vorgänge wie jene im RBB nicht tatenlos hinnehmen, sondern kann daraus strukturelle Konsequenzen ziehen. Eine Rundfunkanstalt ist das, was die Länder daraus machen, bis hin zur internen Organisation. Die Grenze verlaufe dort, wo Regierungen aufs Programm Einfluss nehmen wollen. Aber bis zu dieser Grenze ist vieles möglich. Was können die Länder aus dem Karlsruher Beschluss lernen? Die Landesregierungen müssen nicht klagend an der Seitenlinie stehen, wenn ihr Landessender das Regionalprogramm ausdünnt. Rundfunkpolitik kann die Strukturen der Sender verändern und ganz nebenbei dem Niedergang der regionalen Medienlandschaft entgegenwirken. Was sie nicht dürfen, ist, politischen Einfluss auf Inhalte zu nehmen. Aber Vielfalt fördern, das dürfen Landespolitiker. Soweit zu dem Artikel. Interessant fand ich an dem Artikel zunächst einmal die Aussage des Bundesverfassungsgerichts zum Nutzen einer gegenseitigen Kontrolle. Diese Kontrolle auf oberster Ebene soll das Risiko von möglichen Compliance-Verstößen verringern. Ein Direktorium soll die Macht der Intendanz einhegen. In Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung muss sich die Intendanz also mit zwei Mitentscheidern abstimmen, etwa bei der Programmstrategie in Personalfragen oder auch bei wirtschaftlich relevanten Entscheidungen. Die Intendanz behält ein Vetorecht, aber muss erst einmal den Konsens suchen. Wie das nun konkret organisatorisch angesiedelt ist, geht aus dem Artikel nicht hervor. Vor meinem inneren Auge entspricht die Intendanz dem Vorstand und das Direktorium dem Aufsichtsrat einer Organisation, wobei das Direktorium anscheinend aus je einem Vertreter des Landes Berlin und des Landes Brandenburg besetzt ist. Okay, angenommen, der RBB hätte bereits eine Compliance-Abteilung gehabt. Dann wäre diese, so wie das üblich ist, unterhalb der Intendanz angesiedelt gewesen und hätte eine direkte Berichtslinie zur Intendanz gehabt. Wenn das so gewesen wäre, und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das der Fall ist oder nicht, dann hätte das Bundesverfassungsgericht hiermit die Ansicht geäußert, dass das ja alles schön und gut sei, aber mögliche Compliance-Verstöße nicht verhindern könne. Sonst wäre in der Urteilsbegründung nicht folgende Passage enthalten gewesen. Diese Kontrolle auf oberster Ebene solle das Risiko von möglichen Compliance-Verstößen verringern. Hätte es bisher keine Compliance-Abteilung gegeben, hätte das Gericht die Einführung einer solchen Abteilung vielleicht auch fordern können. Falls es sie bisher gab, konnte sie die Intendantenherrlichkeit nicht ausreichend begrenzen. Das heißt also, das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass so eine Compliance-Abteilung unterhalb der Intendanz ohnehin nicht wirksam genug ist, um das Risiko von möglichen Compliance-Verstößen zu verringern. Und das halte ich für eine hammerharte Aussage, über die alle Kontrollfunktionen der zweiten und dritten Linie mal nachdenken sollten. Denn Ähnliches gilt doch dann auch für das Risikocontrolling und auch für uns, für die interne Revision. Denn wenn es hart auf hart kommt, sind die zweite und die dritte Linie machtlos. Die Intendanz hat die Macht, das zu tun und zu lassen, was sie will. Dann kann die Macht der Intendanz nur durch den Aufsichtsrat bzw. dieses Direktorium eingehegt werden. Eine solche Kontrolle ist tauglicher Aspekt der Gestaltung der Binnenorganisation, der Geschäftsleitung einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt und fördert die Funktionsfähigkeit der Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsleitungsfunktion, formuliert das Bundesverfassungsgericht. Also, die Begrenzung der Macht fördert die Funktionsfähigkeit der Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsleitungsfunktion. Dies bedeutet, dass zu viel Macht die Funktionsfähigkeit der Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsleitungsfunktion beeinträchtigt. Auch das ist eine krasse Aussage. Sie bestätigt aber die im Bankensektor herrschende Anforderung der Funktionstrennung bis auf Ebene der Geschäftsleitung. Dort gibt es nicht nur einen Vorstand, sondern immer mindestens zwei Vorstände. Einer hat alle Funktionen der ersten Linie unter sich und der andere alle Funktionen der zweiten Linie. Natürlich können es auch drei oder vier oder fünf oder sechs sein, aber es gibt eben mindestens diese zwei. Und diese Art von Gewaltentrennung hat sich im Bankensektor bewährt. So, was hat das jetzt alles mit der internen Revision zu tun? Abgesehen davon, dass uns das Urteil des Bundesverfassungsgerichts unsere Machtlosigkeit vor Augen führt, zeigt der Artikel auch, worauf wir bei unserer Revisionstätigkeit achten sollten. In dem Artikel geht es ja auch um strukturelle Konsequenzen und um die Ausgestaltung der Binnenorganisation. Das Bundesverfassungsgericht fordert eine aktive Gestaltung der Binnenorganisation ein. Dazu gehört auch, dass der Aufsichtsrat darauf achtet, dass die interne Revision ihrer Arbeit nachgehen kann. Und dazu gehört natürlich auch, dass der Aufsichtsrat darauf achtet, dass die anderen Second-Line-Funktionen ihrer Arbeit nachgehen können. Das tut das Bundesverfassungsgericht, weil es weiß, dass die Binnenorganisation erheblichen Einfluss auf die Angemessenheit einer Geschäftsorganisation hat. Genau das sollten wir aber auch tun. Wir prüfen schließlich alles andere unseres Unternehmens, außer uns selbst. Achten Sie bei Ihren Prüfungen darauf, wie die Binnenorganisation ausgestaltet ist? Also dazu gehört die erste und die zweite Linie und damit natürlich auch das gesamte IKS. Aber auch die Machtstrukturen gehören dazu. Es gibt ja so manche Bereiche, die sich für gleicher als gleich halten oder die besondere Beziehungen oder sogar Freundschaften zu einzelnen Personen auf den obersten Etagen pflegen. Wie wirkt sich das in Ihrer Organisation aus? Erkennen Sie das in den Daten? Beobachten Sie strukturelle Veränderungen und deren Auswirkungen in Ihrer Prüfungspraxis? Und hier sind insbesondere die sich verändernden Machtstrukturen interessant. Denn strukturelle Veränderungen können sich auf die Risikofreude, aber auch auf die IKS-Freudigkeit auswirken. Ich bin gespannt, welche Beobachtungen Sie machen werden. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken, Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden wollen, tragen Sie sich gerne für meinen maximal monatlich erscheinenden Newsletter auf www.puhani.com ein. Und wenn Sie mir was mitteilen wollen, schreiben Sie mir gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Da gibt es eine anonyme Variante, wenn Sie nämlich Ihre Absende-Mail-Adresse nicht angeben. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, machen Sie gerne Werbung dafür, denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.